Als Medico International haben wir in den letzten Wochen und Monaten einen permanenten Austausch zu den Menschen in Nordostsyrien, in Rojava, zu unseren Projektpartnern vom kurdischen Roten Halbmond, die gerade in den letzten Wochen davon berichten, dass die Covid-19-Pandemie doch nochmal zu einer stärkeren Bedrohung der Bevölkerung geworden ist. Und der kurdische Halbmond, das sind die Nothelferinnen der Region, stark damit beschäftigt sind, nochmal Präventionsmaßnahmen, Aufklärungsmaßnahmen unter der Bevölkerung zu teilen, aber auch die Möglichkeiten, Tests durchzuführen und mit dem Virus infizierte Personen in Krankenhäusern angemessen zu behandeln, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass ausreichend Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Und es ist so, dass es inzwischen knapp 5000 Infizierte gibt, so ist unser Stand der Dinge. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Das liegt zum einen daran, dass es nicht ausreichend Testmöglichkeiten gibt. Es ist eine Forderung des kurdischen Roten Halbmonds an die WHO und an die UN schon seit Monaten, hier zu unterstützen, also in Bezug auf Testmöglichkeiten, auf Laborkapazitäten und besonders auch in der Frage der Beatmungsgeräte. Denn von Anfang an war es so, dass es nicht ausreichend Möglichkeiten zur Behandlung virer Verläufe der Pandemie in der Region gab. Und es ist so, dass die autonome Selbstverwaltung, unter der ja die Region steht, relativ früh schon im März einen ersten Lockdown verhängt hat, ähnlich wie bei uns, die Grenze geschlossen hat und dann wirklich relativ schnell Maßnahmen ergriffen hat. Der kurdische Rote Halbmond hat in Windeseile 3 Krankenhäuser errichtet, die eigens für Infizierte, für Covid-19-Patienten zur Verfügung gestellt werden, die auch inzwischen in Betrieb und genutzt werden. Ein großes Problem war am Anfang, dass es gar keine Testmöglichkeiten oder Labore gab, die einzigen Testgeräte, die PCR-Tests durchführen konnten, lagen in einem Gebiet, was im Oktober von der Türkei militärisch besetzt und erobert worden ist. Und diese Geräte wurden nicht zurückgegeben oder auch Forderungen nicht zurückgegeben. Und lange war der kurdische Halbmond darauf angewiesen, Testergebnisse in ein WHO-Labor nach Damaskus zu schicken. Da hat die Antwort sich oft verzögert, kam viel zu spät, um dann reale Infektionsketten zu unterbrechen. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Die ganz große Gefahr in der Region besteht natürlich in dem Ausbruch der Pandemie in den zahlreichen Flüchtlingslagern, die es vor Ort gibt und in denen auch der kurdische Halbmond eine zentrale Rolle spielt bei der medizinischen Versorgung, aber auch der humanitären Versorgung der Menschen, die in diesen Flüchtlingslagern leben. Die Situation ist in diesen Flüchtlingslagern meist sehr prekär, sehr eng. Die hygienischen Zustände sind oft sehr schlecht und es ist eigentlich nicht möglich, das, was wir hier alle tagtäglich machen können, Abstand halten, regelmäßiges Händewaschen, Maske tragen. Das geht vielleicht noch, aber trotzdem ist das wirklich die große Gefahr, vor der unsere Partnerorganisationen waren. Und es ist zum Glück bisher noch nicht zu einem großen Ausbruch gekommen. Gleichzeitig gab es immer mal wieder einzelne Fälle in Flüchtlingslagern, die aufgetreten sind, die sofort lokalisiert werden konnten und dann auch isoliert werden konnten. Aber das ist tatsächlich gerade ein großes Thema neben der großen politischen Weltlage, die die Region ja immer umtreibt, Atem hält. Das würde ich sagen, das Thema, was zumindest unsere Projektpartner gerade am dringendsten beschäftigt.
Und waren Sie ja im Februar dieses Jahres in Nordostsyrien, also noch vor dem Lockdown. Wie hat sich denn die Situation für Sie dargestellt, vor allem mit den Flüchtlingslagern? Ich meine, es herrschte immer noch latent Krieg in der Gegend.
Ja, als ich im Februar diesen Jahres glücklicherweise noch vor dem Eintreten der Pandemie in die Region reisen konnte, stand diese Reise, der Besuch unserer Partner, aber auch der Besuch diverser Flüchtlingslager, diverser Städte und Dörfer, noch sehr unter dem Eindruck der türkischen Militäroperation, die im Oktober 2019 stattgefunden hat, wo die Türkei nach dem Rückzug US-amerikanischer Truppen aus der Grenzregion einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet hat und bis heute auch eine Region in dem Grenzgebiet besetzt hält. Und die Menschen und unsere Projektpartner, die ich damals vor Ort treffen konnte, standen eben noch sehr unter dem Eindruck, ich würde sogar sagen unter dem Schock, unter dem Trauma dieses Krieges. Damals sind hunderttausende Menschen aus der Region geflohen. Ein Krieg, in dem wenig Rücksicht genommen wurde auf zivile Opfer. Die Nothelferinnen des kurdischen Halbmonds, die damals im Kriegsgebiet im Einsatz waren, wurden zum Teil schwer verletzt, wurden getroffen. Und es ist so, dass damals im Oktober schon und ich konnte das im Februar auch besuchen, dieses Flüchtlingslager. Der kurdische Halbmond in Eigenleistung, ohne Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen, ein eigenes Flüchtlingslager aufgebaut hat, Washunkani, für die Menschen, die eben aus den bis heute besetzten Gebieten fliehen mussten. Das ist ein Flüchtlingslager, wo Zehntausende Menschen untergekommen sind, wo die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich selber Flüchtlinge waren, Ärzte und Krankenschwestern, die in Serekanie, einer der von der Besatzung betroffenen Stadt, vorher gearbeitet haben, die dann mit dem Angriff aus dem Krankenhaus fliehen mussten, sich dann in Hasakeh oder anderen Städten Unterkünfte gesucht haben, bei Familien untergekommen sind und dann ihre Arbeit in dem Flüchtlingslager weitergeführt haben. Und es war schon sehr, sehr dramatisch, diese Geschichten zu hören, die Geschichten von der Flucht, die Geschichten von der Vertreibung und doch noch eine leise Hoffnung, ob eine Rückkehr in die Region, in die alten Arbeitsstätten, in die alten Häuser, in die alte Heimat doch noch möglich ist. Heute ist eigentlich klar, dass von dieser Option der Rückkehr weitestgehend abgesehen werden muss. Es gibt eigentlich keine Hoffnung, dass die Türkei sich aus dem Gebiet zurückzieht und die Menschen sich jetzt entweder im Flüchtlingslager oder woanders unterkommen und da sozusagen sich ein neues Leben aufbauen müssen, was unter den aktuellen Bedingungen, wie gesagt, Pandemie, immer wieder Kriegsbedrohungen, das Land befindet sich eigentlich immer noch in einem Kriegszustand, ja, durchaus eine sehr schwierige Situation ist für die Menschen vor Ort.
Nun sind ja die Gruppen in den Flüchtlingslagern doch sehr heterogen.
Ja, da kann ich vielleicht von einem Flüchtlingslager berichten, in dem ich auch schon war, zuletzt im Februar, aber auch das Jahr davor konnte ich das besuchen. Das ist das schon fast berüchtigte Flüchtlingslager Al-Hol, in das nach dem Sieg über das letzte IS-Kalifat in Syrien, Barghouz, tausende IS-Anhängerinnen geflohen sind mit ihren Kindern. Und es ist ein Flüchtlingslager, in dem ursprünglich ausgelegt für 30.000 Menschen, das waren hauptsächlich Flüchtlinge aus dem Irak, die vor der Mosul-Offensive damals geflohen sind und dann in diesem Flüchtlingslager in Syrien Unterschlupf gefunden haben. Nach dieser Offensive 2019 eben tausende Frauen und Kinder, IS-Anhängerinnen, in dieses Flüchtlingslager geflohen sind und dieses Flüchtlingslager zum einen auf einer humanitären Ebene aus allen Nähten geplatzt ist, verständlicherweise, weil damit niemand gerechnet hat mit dieser großen Anzahl von Menschen, es aber auch dazu geführt hat, dass es eine ganz schwierige Gemengelage in diesem Flüchtlingslager bis heute vorherrscht oder die sich sogar noch verschlechtert hat. Denn die hauptsächlich Frauen und Kinder, die der IS-Ideologie verfangen sind, sich keineswegs davon abgesagt haben, sondern sich in diesem Flüchtlingslager oft weiter radikalisiert haben, da auch in Flüchtlingslagern selber immer zu Übergriffen oder Angriffen gekommen ist und kommt. Es ist so, dass in diesem Flüchtlingslager es eine eigene Sektion ist, die nochmal militärisch gesichert ist, wo knapp 10.000 ausländische IS-Frauen und Kinder untergebracht sind. Das ist ein total internationaler Ort, kann man so sagen. Also wirklich aus der ganzen Welt sind dort Nationalitäten, die zusammengekommen sind. Und schon damals haben die Kurden, die autonome Selbstverwaltung, darauf hingewiesen oder darauf gedrängt, dass diese Leute von den verantwortlichen Nationalstaaten zurückgeholt werden sollen, haben in diesen Fällen ihre Kooperation angeboten, wenn es um eine Rückführung geht, eine Übernahme geht. Da ist in den meisten Fällen leider nichts passiert. Auch die deutsche Bundesregierung hat sich da sehr zurückhaltend gezeigt und immer darauf ausgeruht, keine diplomatische Vertretung in der Region zu haben. Und heute haben wir das Problem, dass gerade in dieser internationalen Sektion eine starke Radikalisierung stattfindet, dass Kinder dort aufwachsen, es keine pädagogischen Programme gibt, keine Deradikalisierungsprogramme und die Kurden bzw. auch die Helferinnen vor Ort mit diesen Problemen sehr alleine gelassen werden und die internationale Gemeinschaft hier kaum Verantwortung zeigt.
Also sieht es nicht besonders gut aus für diese Region momentan.
Ja, das muss man jetzt abwarten oder die nächsten Wochen und Monate so ein bisschen im Blick behalten, wie sich die Verhandlungen oder die politische Gemengelage in der Region verändert. Also es gibt da verschiedene Szenarien, über die man sprechen kann. Ein Szenario ist sicherlich die Verhandlungen zwischen der autonomen Selbstverwaltung und dem syrischen Präsidenten Assad, also die Frage nach einer Eingliederung der Selbstverwaltung in das syrische Regime. Das ist eine sehr heikle Frage, weil die Selbstverwaltung zu Recht auf ihre Autonomierechte pocht und ein föderales System in Syrien fordert, da hat der amtierende Präsident Assad kein großes Interesse dran und bisher ist man dazu keine Einigung gekommen. Die Selbstverwaltung hat ein Autonomiebestreben und fordert natürlich die größtmögliche Autonomie in der Region. Bisher ist das Problem, dass sie auf internationaler Ebene keine völkerrechtlich anerkannte Entität sind, die sozusagen an Verhandlungstischen sitzt, die in internationalen Prozessen, sei es UN, aber auch wenn wir über Fragen Strafverfolgung von Menschenrechtsverbrechen in internationalen Strafgerichtshöfen anerkannt werden. Aber auch im Hilfskontext ist das immer wieder ein großes Problem, auf das wir stoßen, dass die lokalen Partner vor Ort eben immer noch dem syrischen Regime zugerechnet werden, obwohl sie damit überhaupt nichts zu tun haben. Gleichzeitig muss man noch darauf hinweisen, dass die Bedrohung durch die Türkei im Norden des Landes auch immer wieder akut ist. Gerade aktuell gibt es immer wieder kleinere Artilleriebeschüsse, Angriffe aus den türkischen besetzten Gebieten in die Region im Nordosten, in die selbstverwalteten Gebiete. Und es besteht weiterhin eine große Angst davor, dass es zu einem weiteren militärischen Einmarsch, einer Intervention seitens der Türkei kommt. Aktuell gibt es eigentlich einen Waffenstillstand zwischen den russischen militärischen Kräften, die sich auch vor Ort befinden, mit dem türkischen Militär. Es gibt die Angst davor, dass die Einigung im Bergkarabach-Konflikt sich auf die Region auswirkt und die Region Teil eines Zugeständnisses Russlands an die Türkei sein kann und da nochmal neue Fenster aufmacht. Also es ist, wie immer, wenn wir über Syrien reden, eine sehr komplexe Gemengelage mit einem sehr offenen Ausgang, würde ich es jetzt mal formulieren. Und noch ein Satz dazu. Diese sehr komplexe, manchmal diffuse Gemengelage, wo es tatsächlich um imperiale Fragen, kann man fast sagen, geht, dann immer auf Kosten derjenigen ausgetragen wird, die dort leben, nämlich Menschen, die lokale Bevölkerung, die am Ende die Leidtragenden sind, wenn es wieder zu einer kriegerischen Handlung kommt.